Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Heute nun sind wir wieder auf Sendung mit der Lesung von Auszügen aus dem Hörbuch Ramayana. Sie hören die 11. Folge dieses großartigen indischen Epos. Diese Sendung legen wir in liebende Verehrung und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Swami nimmt in seinen Ansprachen oft Bezug auf das heilige Epos Ramayana und weist darauf hin, dass der äußeren Handlung eine wichtigere, tiefere Bedeutung zukommt. In seiner göttlichen Ansprache am Rama-Navami-Tag 1991 sagt Swami:
Das Ramayana ist ein Werk, welches Ideale bereithält für jedes Heim und jede Familie. Die allererste Lektion, die die Rama-Geschichte lehrt, ist, wie Einheit und Harmonie in einer Familie gefördert werden. Ramas Regentschaft verdeutlicht die Wichtigkeit von Gerechtigkeit und Moral. Entwickelt Glauben an Ramas Ideale.
Dieses Zitat können Sie nachlesen im Heart to Heart, Ausgabe April 2008. Link Spiritual Blossoms. Why did the Divine descend as Rama? Warum erschien Gott als Rama?
Thank you.
Hier nun eine kurze Übersicht des bisherigen Handlungsverlaufs. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Sie erhielten ihre Ausbildung beim Meister, dem weisen Vishwamitra. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen. Ein zweites Mal zeigte Rama seine Göttlichkeit, indem er den göttlichen Shiva-Bogen spannte und zerbrach und so König Janakas Tochter Sita zur Frau gewann. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Sita und Lakshmana wurde die Gnade gewährt, Rama in die Verbannung zu begleiten. Durch eine List von Ravana, dem 10-köpfigen Dämonenkönig, wurde Sita entführt. Hanuman und sein Affenheer halfen Rama, Sita aus Lanka zu befreien. In der großen Schlacht zwischen Rama mit seinem Heer und Ravana mit seinen Dämonen wurden Ravana und seine Dämonen vernichtend geschlagen. Rama kehrte mit seinen Getreuen zurück nach Ayodhya. Unter seiner Herrschaft erblühte die Stadt Ayodhya aufs Neue. In dem jetzt folgenden 11. Teil dieser Sendereihe erfahren Sie, wie Sita verbannt wird und von Valmiki, dem großen Weisen, in seine Einsiedelei aufgenommen wird. Wie die Zwillinge Kusha und Lava tapfer gegen Rama mit seinem Heer und seinen drei Brüdern Lakshmana, Bharata und Shatrughna kämpfen. Und wie Sita ein gegebenes Gelübde erfüllt.
Die Untertanen des Königreiches verbrachten ihre Zeit damit, die dreimal heilige, fesselnde Geschichte ihres Herrschers Rama zu besingen. Man mag im Yoga Erfolg haben oder viele rituelle Gelübde vollziehen. Wenn man keine Liebe in seinem Herzen hat, kann man Ramas Darshan nicht erhalten. Der Weise, der Asket, der Held, der Dichter, der Gelehrte, der Gebildete, keiner von ihnen wurde in Ramas Reich jemals von Gier geplagt. Niemand kam aus Stolz auf seinen Reichtum auf die falsche Bahn. Niemand wurde taub durch Machtrausch. Und wo war der junge Mensch, der am Fieber der Jugend litt? Wo war der zu finden, der seinen guten Ruf verlor, weil er dem Hang zur Selbstsucht nachgegeben hätte? Wo war da jemand, der durch Feindschaft vergiftet gewesen wäre? Wo war einer, der an der Lähmung durch Kummer gelitten hätte? Wo war da einer, der von der Schlange der Angst gebissen worden wäre? Es gab niemand dergleichen. Rama selbst stand über und jenseits von alledem als Beispiel für alle zum Nacheifern. Er ist die Verkörperung des Atman, Gott selbst. Die erregenden Armeen der Illusion und der Verschleierungskraft, der Maya, durchstreifen die ganze Welt. Ihre Soldaten sind Leidenschaft, Lust, Gier und so weiter. Stolz, Unglauben und andere Übel sind die kommandierenden Offiziere. Aber dieselbe Maya steht Rama, dem Herrscher der Raghus, sklavisch zu Diensten. Sie ist unwirklich. Und doch kann man der Gefangennahme durch sie und der Knechtschaft nicht entkommen. Es sei denn, man hat die Gnade Ramas. Allein die Gnade, die aus seinen Augen herabströmt, kann aus ihrem Griff befreien. Maya besitzt alle beweglichen und unbeweglichen Dinge im Universum. Niemand kann von ihrem Einfluss frei sein. Sie ahmt die irdische Herrlichkeit des Herrn nach, und wie eine geübte Schauspielerin spielt sie ihre Rolle mit der Lust, der Gier und den anderen Tugenden als Gehilfen. Rama jedoch, die Verkörperung von Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit, Sat-Chit-Ananda, die Personifizierung dessen, was tiefblau dem Meer und dem Himmel seinen Charakter verleiht, das Phänomen, das keine Geburt kennt, das höchste absolute Selbst, Paramatman, hat keine Spur von Maya in sich. In der Stadt Ayodhya gab es jeden Tag ein neues Fest, und jedes Fest war durch eine neue Darbietung zur Unterhaltung ausgezeichnet. Jeden Tag verschenkte Rama aus Nächstenliebe Reichtümer. Es war festgelegt, dass niemand einen anderen tadeln oder verspotten durfte. Kein schlechtes Wort durfte geäußert werden. In jedem Heim gab es täglich Lesungen aus den Veden und Puranas. Keine Volksschicht sah auf eine andere herab oder betrachtete sie als minderwertig. Die ganze Welt war von höchstem Glanz erfüllt, während sie von Rama regiert wurde. Da war keine Spur von Sünde oder auch nur die Erwähnung davon. Die Mönche und Asketen wanderten furchtlos in den unwirtlichsten Wäldern umher. Die gegenseitige Zuneigung zwischen dem König und seinen Untertanen wurde von Tag zu Tag immer noch größer. Die Erde erstrahlte in Liebe und Licht. Die Wälder schimmerten in immerwährendem Grün. Vögel und andere Tiere hatten ihren instinktiven Hass aufeinander verloren. Nicht ein Jota von Hass war irgendwo zu finden, und es gab auch nirgends ein Wispern, das sein Vorhandensein angezeigt hätte. Alle waren miteinander durch enge Kameradschaft verbunden. Der Herrscher tat niemals etwas gegen die Wünsche seines Volkes. Und die Menschen überschritten die von Rama gegebenen Befehle nicht um Haaresbreite. Die Rama-Herrschaft erstrahlte viele Jahre in diesem Glanz. Es war Brauch der Boten des Hofes, überall im ganzen Reich durch Städte und Dörfer zu reisen und dem Herrscher persönlich die Nachrichten zu überbringen, die sie während ihrer geheimen Reisen gesammelt hatten. Rama hörte sich diese Berichte an, wie es seine Vorgänger zu tun pflegten. Eines Tages näherte sich ein Bote, der in der Erfüllung dieser Pflicht gekommen war, Rama nur zögernd, was seltsam war. Er warf sich ihm zu Füßen und, nachdem er sich wieder erhoben hatte, stellte er sich stumm und zitternd an die Seite. Bald gewann er sein Vertrauen und seinen Mut wieder und wandte sich mit folgenden Worten an Rama.
»Maharaja, höre meine Worte. Verzeih mir, dass ich dir diese Worte überbringe. Ein Wäscher hatte Streit mit seiner Frau. Es war zu hören, wie er sie schalt.« »Schande über dich«, rief er, »hältst du mich für Rama? Hinaus aus meinem Haus! Wie kann ich dich aufnehmen? Du hast lange im Hause eines anderen gelebt. Hinaus mit dir!«
Diese Worte trafen Ramas Herz wie ein Pfeil. Er konnte in jener Nacht nicht schlafen. Gegen Mitternacht setzte er sich in seinem Bett auf und dachte bei sich, »Es ist jetzt ein volles Zeitalter her, seit ich begann, dieses Land zu regieren. Ich muss meine Herrschaft noch einige wenige Jahre fortsetzen.« Dann, in trauriges Vor-sich-hin-Träumen versunken, dachte dieser Ozean des Mitleids, »Wehe, ich muss Sita verlassen. Ich muss den Pfad, den die Veden vorschreiben, weitergehen.« So ging er zu Sita und sprach liebevoll mit ihr. Er hatte ein Lächeln auf seinem Gesicht, als er zu ihr sagte, »Tochter des Janaka, du hast mich bis heute noch nie um einen Gefallen gebeten, und doch werde ich dir eine Gunst gewähren. Gehe zu deinem heiligen Zuhause. Noch im gleichen Augenblick fiel Sita Rama zu Füßen und begab sich in ihrem feinstofflichen Körper nach Vaikuntha, einen Bereich des Himmels. Kein Wesen, wo auch immer, nichts und niemand wurde dieser Tatsache gewahr. Sita stand nur noch in ihrem grobstofflichen Leib vor Rama auf der Erde. Rama bat die illusionäre Sita, die Maya-Sita, »Bitte um eine Gunst«, und Sita erwiderte, »Herr, ich habe den Wunsch, ein paar glückliche Tage in der Einsiedelei eines Heiligen zu verbringen.« Rama sagte, »So sei es, und mach dich morgen früh auf den Weg.« Sita sammelte und packte viele Kleidungsstücke und Gegenstände für die Frauen und Töchter der Einsiedler zusammen. Rama wachte früh auf. Lakshmana, Bharata und Shatrughna huldigten ihm, indem sie ihm zu Füßen fielen. Aber Rama unterhielt sich nicht mit seinen Brüdern. Er verharrte in Schweigen. Schließlich fand Rama die Worte, um seinen Wunsch zu äußern. Unter Seufzen sagte er, »Brüder, sagt nicht nein. Bringt Sita in den Wald. Lasst sie dort und kehrt wieder zurück.« Als sie das hörten, erschraken sie sehr, und das Feuer der Verzweiflung griff nach ihnen. Lakshmana und Bharata standen bewegungslos da. Sie waren sprachlos. »Brüder, unsere Dynastie hat eine schwere Verunglimpfung erlitten. Ihr Name ist befleckt. In dieser Dynastie gab es eine Reihe von Herrschern und Königen, einer berühmter als der andere. Ihre Macht und Majestät sind in der ganzen Welt bekannt. Es gibt niemanden, der größeres Ansehen erworben hat als sie. Sie waren bereit, ihr Leben zu lassen, aber sie handelten niemals gegen ihr einmal gegebenes Wort. Diesbezüglich haftet unserer Dynastie kein Makel an. Und wenn es einmal so aussah, als sei da ein Makel, so war derjenige, der zögerte, sein Leben zu opfern, um die Ehre wiederherzustellen, gewiss niederträchtiger Natur. Versteht das recht? Lakshmana, begann er, begreife die stillschweigende Folgerung aus dem, was die Leute sagen. Gib deine törichte Traurigkeit auf. Wenn du meinem Befehl nicht gehorchst und anfängst, mit mir zu streiten, wirst du es bis zu deinem Lebensende bereuen müssen. Bringe Janakas Tochter in einem Wagen fort und setze sie an einer einsamen Stelle am Ufer des Ganges ab, wo keine menschliche Behausung ist, und kehre dann zurück. Lakshmana hörte den Befehl des Herrn. Er bereitete sich sogar auf den Tod vor, für den Fall, dass dieser ihm begegnen sollte, während er den Befehl ausführte. Er machte sich für die Reise fertig, belud den Wagen mit Nahrungsmitteln und Kleidern, setzte die Tochter des Janaka hinein und fuhr los. Ramas vertrauensvolle Gemahlin war erfreut bei der Aussicht, einige Zeit in Einsiedeleien zu verbringen. Sie war voller Freude und Dankbarkeit. Aber als sie das mutlose Gesicht Lakshmanas sah, wurde sie traurig. Bedrückt und stumm wie eine Kobra, die ihren Kopfschmuck verloren hat, litt sie unbemerkt in den Tiefen ihrer Seele. Sie erreichten das Ufer des Ganges. Der Wald war in der Tat schreckenerregend. Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Als Sita Lakshmanas Furcht sah, fürchtete sie sich noch mehr. Natürlich wusste sie, dass sie nur eine Rolle spielte und dass ihr wirkliches Selbst nicht da war. Doch um die Rolle zum Nutzen der Welt zu gestalten, spielte sie ihren Part sehr gut. Sie klagte, »O Lakshmana, wohin hast du mich gebracht? Hier ist keine Einsiedlerhütte zu sehen. Gibt es hier im Wald nicht wilde Tiere und giftige Schlangen? Kein Zeichen einer menschlichen Behausung ist hier zu entdecken. Lakshmana, ich bekomme allmählich Angst.« Lakshmana hatte Mitleid mit Sita. Er dachte an Rama und sagte zu sich selbst,
»Rama, was hast du getan?«
Er fasste ein wenig Mut und sah Sita an. Aber da überkam ihn ein unheilvolles Verlangen, und er litt sehr darunter. Sita geriet ob seines Zustandes und seiner Kämpfe erst recht in Angst. Da sie erfassten, dass Lakshmana dazu bestimmt war, Sita dort zu lassen und zurückzukehren, sprachen die Waldgottheiten vom Himmel herab. »Lakshmana, lass Janakas Tochter hier und fahre zurück. Sita, die Verkörperung aller glücklichen Umstände, wird leben.« Inzwischen wurde Sita in schierer Verzweiflung ohnmächtig. Doch natürlich spielte sie dies alles nur. Als sie nach einer Weile ihr Bewusstsein zurückgewann, setzte sie sich auf und machte ihrem Kummer in Worten Luft.
»O Ramachandra! Von Geburt an war mein Leben voller Leid. Wehe! Das Leben hängt sich an meinen Körper, auch wenn ich noch so sehr vor Kummer vergehe.«
Worte dieser Art schrie sie lange hinaus und beklagte ihr Schicksal. In diesem Augenblick erschien der Weise Valmiki, der durch den Wald streifte. Er kam vom Ganges, wo er sein rituelles Bad genommen hatte, und war auf dem Weg in seine Einsiedelei. Sitas Worte hatten sein Ohr erreicht. Er war überrascht, dass eine Frauenstimme aus der Tiefe des Waldes um Hilfe rief. Er folgte der Stimme, indem er die Umgebung absuchte, bis zu ihrer Quelle und stand schließlich vor Sita. Sie erkannte in ihm den weisen Valmiki und berichtete ihm alles, was ihr geschehen war.
»O, König der Mönche«, redete sie ihn an, »ich bin die Ehefrau von Sri Ramachandra und die Tochter des Königs Janaka. Die ganze Welt weiß das. Aber ich weiß nicht, warum Rama mich verlassen und weggeschickt hat. Kann man den Geboten des Schicksals entrinnen? Großer unter den Weisen, Lakshmana brachte mich hierher und kehrte zurück. Er hat mir nicht gesagt, warum er das tun musste.«
Valmiki hörte ihre Leidensgeschichte an. Er tröstete und beruhigte sie. »Tochter, dein Vater, der König von Mithila, Janaka, ist mein Freund, mein Schüler. Er verehrt mich und hat Vertrauen zu mir. Meine Liebe, mach dir keine Sorgen. Sieh meine Einsiedelei als dein väterliches Zuhause an. Alles wird gut für dich werden. Du wirst gewiss wieder zu Rama zurückkehren dürfen. Dieser Wunsch wird sich dir erfüllen.« Er nahm Sita wie seine eigene Tochter an und hieß sie, im Ganges ein Bad zu nehmen und dann zurückzukehren. Nach dem reinigenden Bad fiel Sita vor Valmiki zu Boden und der Weise führte sie zur Einsiedelei, wobei er ihr liebevoll zuredete. Von da an verbrachte Sita ihre Tage in der Einsiedelei in ständiger Meditation über Rama und seine Herrlichkeit. Lakshmana erreichte die Stadt, das Herz schwer von Trübsal. Er berichtete den drei Müttern die traurige Geschichte. Sie versanken daraufhin in untröstliches Leid und sie tadelten Rama für seine Härte. Die Hauptstadt und der Palast versanken in Schmerz. Rama hörte das Weinen und Jammern. Er zog sich mit Lakshmana als einzigem Gefährten in den Altarraum zurück und verbrachte dort den Tag fern von den anderen. Danach ging er zu den Frauen, tröstete die Königinnen und beriet sie auf ihrem Pfad der Weisheit. Er erklärte auch seinem Volk, dass der wahre Herrscher allein die, die sein Volk sind, als seine Familienangehörigen ansieht und nur sie als seine Freunde behandelt. Dies, so sagte er, sei das Gesetz Ramas. Er sagte, der Herrscher müsse seine eigenen Familienangehörigen aufgeben, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergebe, weil seine wahren Familienangehörigen die Untertanen seien, über die er herrsche. Die drei Mütter waren von der Trennung von Sita so betroffen, dass sie mit jedem dahingehenden Tag schwächer und schwächer wurden. Das führte schließlich zu ihrem Tod. Durch Yoga manifestierten sie das Feuer, das in ihnen verborgen war, und erlaubten ihm, ihre Körper zu Asche zu verbrennen. So erreichten sie den höchsten Bewusstseinszustand, den der Glückseligkeit. Die Brüder trauerten um den Verlust und vollzogen die Beerdigungsriten, wie es in den Schriften niedergelegt ist. Sie verteilten die 16 großen Almosen, wie es darin vorgeschrieben ist. Danach befassten sich die vier Brüder Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna mit Regierungsproblemen und Aufgaben, die auf sie zukamen. Sie handelten in Übereinstimmung mit den Wünschen der Menschen und zu deren voller Zufriedenheit. Eines Tages verkündete Rama, dass er das große Pferdeopfer, den Ashwamedha, das in den Veden erwähnt wird, zu zelebrieren wünschte, da dieses rituelle Opfer die Vernichtung aller Arten von Kummer sichern würde. In Begleitung seiner Brüder und der Minister des Reiches ging er zum Haus des königlichen Lehrers. Sie fielen dem Guru zu Füßen und auch der Guru empfing sie mit Hochachtung. Er gab ihnen wertvollen Rat und erinnerte an Geschichten aus den Puranas und an Begebenheiten aus anderen alten Erzählungen. Dann wandte sich Rama mit folgenden Worten an ihn. »Meister, ich habe einen Wunsch. Du musst mir helfen, ihn zu verwirklichen.« Dann fiel er dem Guru zu Füßen. Vasishtha, der Lehrer, fragte, was für ein Wunsch das sei, und Rama erwiderte, »Ich habe mich zu einem Jaga entschlossen. Das Volk von Ayodhya wird glücklich und voller Freude sein, wenn er stattfindet. Was ich vollzogen sehen möchte, ist der Ashwamedha-Jaga. Wenn er vollzogen ist, kann die Stadt zur Ruhe kommen. Auch das Volk wünscht, dass das Opfer gefeiert wird. Bharata zögerte, dich hiervon zu unterrichten, da er Angst vor deiner Reaktion hat. So fühle ich, dass ich selbst dich fragen muss, so wie wir uns begegnen, damit wir dir diesen Wunsch mitteilen können. Wir werden deine Entscheidung achten und voller Freude entsprechend handeln.« Vasishtha hörte diesen Worten zu, die mit Verehrung und Demut geäußert wurden. Er freute sich über diese Idee.
»Rama, dein Wunsch soll erfüllt werden. Bharata, erhebe dich und mache dich an die Vorbereitungen für den Jaga«, sagte er.
Das machte die Brüder und die Minister sehr glücklich. Sie priesen den Lehrer und fielen ihm zu Füßen. Viele Brahmanen, die in der Lehre des Jaga gut bewandert waren, folgten Bharata in die Stadt und in den Palast. Die Stadtältesten und die Beamten berichteten Rama, dass, wie er befohlen habe, die Führenden unter den Weisen und Asketen benachrichtigt worden seien und auch Vasishtha über alles unterrichtet worden sei, was geschah. Guru Vasishtha gab Rama folgenden Rat.
»Sende die Nachricht von dem Jaga an König Janaka. Er wird in der Lage sein, der Handlung mit seiner Königin und seinen Verwandten beizuwohnen. Schicke Einladungen an die großen Asketen, Brahmanen und Maharishis.«
Rama führte den Guru, als dieser zustimmte, durch Ayodhya, damit er die Vorbereitungen sehen konnte. Beide waren sehr über die überall schön geschmückte Stadt erfreut. Bald traf auch Vishwamitra ein, und Rama bot ihm ehrerbietig die Gastfreundschaft an. Als die Bürger von Mithila den Abgesandten erblickten, der von Ayodhya gekommen war, freuten sie sich sehr. Der Bote unterrichtete König Janaka über den Jaga, den Rama durchführen wollte. So wie Janaka diese Nachricht hörte, erhob er sich unvermittelt von seinem Thron. Er fragte, ob Rama wohl auf sei und ob es auch den Brüdern gut gehe. Der Abgesandte erwiderte, dass der Brief, den er mitgebracht habe, ihn über alles unterrichten werde, und händigte ihm die glückverheißende Botschaft aus. Die Worte versagten ihm aber. Und wer kann die Verfassung des Königs beschreiben? Immer wieder las der König die Botschaft, überwältigt vor Freude. Er rief einen Kurier herein und befahl ihm: Verbreite diese Nachricht in den Städten und Dörfern im ganzen Reich. Verkünde sie, begleitet von den Klängen der 10 Musikinstrumente. Dann rief er den Minister herein und händigte ihm die Botschaft aus. Dieser empfing sie höchst respektvoll und drückte sie auf seine Augen, bevor er sie las. Auch er geriet in Entzücken, und bei dem Gedanken an die Herrlichkeit Ramas vergoss er Freudentränen. Nach einer langen Reise von Mithila nach Ayodhya kam Janaka an. Auf dem Wege hatte er Halt gemacht, um Satananda, seinem Lehrer, Respekt zu erweisen. Dieser segnete Janaka und wies ihn an, mit seiner Begleitung und der Armee möglichst schnell nach Ayodhya zu reisen. Als der ganze Tross nach Ayodhya aufbrach, bebte die Erde. Nach einer Reise von 2 Tagen erreichte Janaka Ayodhya. Als Rama erfuhr, dass Janaka gleich eintreffen würde, da er sich schon in der Nähe der Stadt befand, machte er sich auf den Weg, um ihn zu empfangen, und sie begegneten sich mit großer gegenseitiger Zuneigung. Rama fiel Janaka zu Füßen, und nachdem er sich erhoben hatte, setzte er sich an seine Seite. Eine überwältigende Freude stieg in Janaka hoch. Rama drückte ähnliche Gefühle in glücklich gewählten Worten aus. Er bestimmte Gehilfen, die sich um Janakas Behaglichkeit und um seine Begleitung kümmern sollten. Er wies Bharata an, dem Herrscher zu Diensten zu stehen. Inzwischen traf Vasishtha bei Rama ein, begleitet von seinen Jüngern 10.000 an der Zahl. Er sagte:
Ramachandra, höre meine Worte. Die Veden, Shastras und Puranas, alle ohne Ausnahme, erklären, dass ein Jaga, der vollzogen wird, ohne dass die rechtmäßige Ehefrau an der Seite des Zelebrierenden ist, keinen Nutzen bringt. Auch große Weise erklären dasselbe. Deshalb triff Vorsorge, dass Janaki zurückgeholt wird. Sie wird für diese Zeremonie dringend gebraucht.
Rama überraschten diese Worte, die der Höchste unter den Weisen sprach. Er verhielt sich schweigend, ohne sich über Wahrheit oder Unwahrheit der Überzeugung des Weisen zu äußern. Höchster aller Weisen, du musst meinen Wunsch erfüllen, ohne dass mein Gelübde gebrochen wird und ohne dass das Ansehen der Dynastie geschädigt wird. Wenn Janaki zurückgebracht wird, wird das Ansehen der Dynastie in Mitleidenschaft gezogen. Und ich werde nicht heiraten, um bei dem Jaga eine Frau zu haben. Daraufhin befragte Vasishtha viele berühmte Weise wegen einer Lösung. Sie alle hielten an der Regel fest, dass Janaki zurückgeholt werden müsse. Sie sagten, es sei eine unverzichtbare Vorbedingung. Aber Rama, selbst der Herr aller Regeln der Sittlichkeit, die Verkörperung aller Formen Gottes und Wesenskern aller Shastras, dachte eine Weile darüber nach und verkündete, dass eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Statue von Sita angefertigt und statt ihrer aufgestellt werden sollte. Er sagte, alle Shastras unterstützten diese Handlung und es gebe keinerlei Einwände dagegen. Die Asketen, Weisen und Gelehrten, auf allen Gebieten des Wissens geschult, konnten dieser Ansicht nicht widersprechen. Sie alle waren über die Gültigkeit der angebotenen Lösung überrascht. Sie bewunderten Ramas Allwissenheit und erkannten an, dass er selbst tatsächlich das Herz aller Regeln und Gesetze war. Die goldene Sita wurde an einem einzigen Tag fertiggestellt. Durch Juwelen und Gewänder wurde sie noch lieblicher und wirklichkeitsgetreuer. Jeder, der sie sah, hielt sie für die lebende Sita, so realistisch war sie. Rama saß auf dem Löwenthron, über dem ein Tigerfell ausgebreitet war. Die goldene Sita wurde an den Platz an seiner Seite gestellt, wo sonst die Ehefrau gesessen hätte. Es war eine Aufforderung an die Versammlung zu glauben, dass Sita selbst anwesend war. Alle Anwesenden warfen sich voller Dankbarkeit und Freude zu Boden. Mit Hilfe von Bharata, der die Aufsicht hatte, hießen sie die Gäste, sich in angemessene Reihen und auf die ihnen gebührenden Plätze zu setzen. Jeder beglückwünschte sich selbst dazu, wie großartig er empfangen worden war, und pries den Gastgeber und seine Helfer für die Sorgfalt und Umsicht, die sie zeigten. Der Jager begann am zweiten Tag des zunehmenden Mondes im Monat Magga, nachdem Rama sich selbst mit den erforderlichen Riten initiiert hatte. Vasishtha gab die Anweisung, das für das Opfer auserwählte Pferd hereinzuführen, damit es von den Sachverständigen daraufhin überprüft werden konnte, ob es die vorgeschriebenen günstigen Merkmale trug. Es war ein Pferd mit reinstem weißem Fell. Neben ihm hätten sich selbst die Pferde der Sonne beschämt gefühlt. Als es fertig geputzt war, sah es so bezaubernd aus, dass die Menschen dachten, der Gott der Liebe und Schönheit habe beim Schmücken Hand angelegt. Auf seiner Stirn war eine Pfauenfeder befestigt, in der Smaragde schimmerten. Wie die Sterne am Himmel, so glänzend leuchtete die Feder mit ihren schillernden Edelsteinen. Seidenbänder, die wie leuchtende Blitze flammten, waren um seinen Hals gelegt und wurden von Bediensteten gehalten. Es wurde von 5000 großen Kriegern begleitet, Helden aus mancher Schlacht, Kämpfern von unbesiegbarer Natur und angeführt von Lakshmana, und alle saßen zu Pferde. Als der Reiteraufzug die Halle betrat, gab Vishwamitra Rama die Anweisung, das heilige Opferpferd zu verehren, das zu seiner Eroberungsmission ausgesandt werden sollte. Rama verteilte die 16 Almosen. Er vollzog das rituelle Reinigungsbad. Dann band er dem Pferd das goldene Schild auf die Stirn, auf der eine Botschaft an alle Herrscher des Landes eingraviert war. Die Inschrift lautete: In der Stadt Ayodhya gibt es einen Helden. Er ist der Vernichter der Feinde. Sogar der Herr der Götter erzittert bei seinem Anblick. Dieses Pferd ist sein Opfertier. Die Starken mögen es einfangen, oder sie haben seinem Herrn Steuern und Tribut zu zahlen. Wer beides nicht kann, fliehe in den Dschungel. Inzwischen waren Bhargava und andere Weise zu Rama vorgedrungen und hatten ihm von den Scheußlichkeiten berichtet, die der Dämon Lavana verübte. Bei dieser Nachricht wurden die versammelten Weisen traurig. Rama rief Shatrughna zu sich und gab ihm einen Köcher voll der mächtigsten Waffen. Dann sagte er zu ihm: Gebrauche die Waffen mit den geeigneten Mantren gegen den Feind. Geh, erringe den Sieg und kehre im Triumph zurück. Er segnete Shatrughna mit einem Teil seiner göttlichen Macht und beauftragte ihn mit der Mission, Lavana, den Dämon, zu vernichten. Die Söhne Lavanas, die sich in den Kampf mischten, wurden von Shatrughnas Sohn, der Sabahu hieß, getötet. Sie kamen in den Himmel, der den Helden vorbehalten ist, die kämpfend sterben. Zuletzt schoss Shatrughna einen Pfeil, wobei er den Namen Ramas rief. Und dieser Pfeil fügte Lavana eine tödliche Wunde zu. Er hauchte daraufhin seinen Atem aus und beendete so seinen lasterhaften Lebenslauf. Die Götter zollten dem Sieg Beifall mit einem Chor von Siegesrufen und sie überschütteten Shatrughna mit Segnungen. Shatrughna zog mit seiner Armee weiter und kam an das Ufer des Yamuna. Er warf sich vor dem heiligen Fluss zu Boden und führte seine Armee weiter. Während er so voranmarschierte, wobei er sich auf verschiedenen Wegen in die vier Himmelsrichtungen wagte und zu verschiedenen Orten kam, gelangte er zufällig zur Einsiedelei des Valmiki. Dort lebte Janakas Tochter mit ihren Zwillingssöhnen, jeder so ehrfurchtgebietend in seinem Glanz wie die gleißende Sonne. Die beiden Jungen sahen das Pferd, lasen das goldene Schild, das es auf seiner Stirn trug, und führten es mit, um es anzubinden und in der Einsiedelei zu behalten. Dann näherten sie sich, bewaffnet mit einem Köcher um ihre Hüften und Pfeil und Bogen in der Hand, den Bewachern des Pferdes, begierig, sie in die Flucht zu schlagen. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Krieger, die das Pferd begleiteten, den Ort erreicht. Sie sagten:
»Söhne, eure Eltern sind in der Tat gesegnet, dass sie solche erfreulichen Kinder haben. Nun, bindet das Pferd wieder los und geht nach Hause.«
Die Jungen lachten. Sie sagten:
»Oh, wie tapfer muss derjenige sein, der das Pferd unter dem Schutz von Leuten wie euch ausgesandt hat. Wenn ihr nicht die Kraft habt, es uns wegzunehmen, könnt ihr wieder nach Hause ziehen.«
Die Jungen Kusha und Lava, die so scharfe und bissige Worte äußerten, forderten die Soldaten, ungeachtet der Tatsache, dass sie nur zarte Kinder waren, dazu heraus, über sie herzufallen. Lava schoss willkürlich eine Reihe von Pfeilen auf sie. Er summte dabei eine Melodie, sorglos, als wenn er mit einem Spiel beschäftigt sei. Die Körper der Soldaten fielen bewusstlos zu Boden. Einige von ihnen liefen in das Lager von Shatrughna und riefen:
»Maharaja, zwei Jungen, offensichtlich Kinder des Einsiedlers, haben unser Pferd gefangen und im Kampf, der darauf folgte, haben sie eine große Zahl unserer Soldaten getötet.«
Shatrughna geriet über diese Unverfrorenheit in Wut. Er sammelte die vier Abteilungen seiner Armee und marschierte gegen Kusha und Lava. Als er ihnen gegenübertrat und sah, was sie auf dem Feld angerichtet und wie sie damit ihre überwältigende Kraft bewiesen hatten, war er tief beschämt. »Wie kann ich einen Kampf mit diesen beiden Jungen beginnen?« fragte er sich zaudernd. Die Jungen sagten:
»König, wie heißt du? Aus welcher Stadt kommst du? Warum ziehst du an der Spitze einer Armee durch den Wald? Was ist der Grund dafür, dass du das Pferd umherziehen lässt, wie es mag? Warum hast du dieses goldene Schild an seiner Stirn befestigt? Nun, wenn du den Mut und die Kraft hast, entferne das Schild von seiner Stirn, binde das Pferd los und nimm es mit nach Hause.«
Als Lava und Kusha so direkt und scharf sprachen, senkte Shatrughna sein Haupt vor Scham und befahl seinen Männern, die Waffen zu ergreifen und vorzugehen. Sie nahmen Pfeil und Bogen hoch, wobei sie an ihren Guru, den weisen Valmiki, dachten. Ihre Pfeile schlugen den Streitwagen von Shatrughna in Stücke. Auch seinen Körper trafen sie an vielen Stellen und machten ihn zu einem Flickwerk aus Löchern. Seine Veteranenkrieger fielen bewusstlos nieder. Die Jungen riefen die Veteranen eine nach dem anderen nach vorn und beschossen sie mit Pfeilen, und ihre Pfeile hatten tödliche Folgen. Bald wurde Rama über die Heldentaten der beiden Jungen aus der Einsiedelei unterrichtet. Schließlich sagte er:
»Der Kampf kann nicht vermieden werden. Nehmt Lakshmana mit und geht.«
So mussten diejenigen, die zu Rama geflohen waren, notgedrungen an den Ort der Tat zurückkehren. Rama befahl auch:
»Bringt die beiden Jungen hierher. Da sie aus der Einsiedelei sind, verdienen sie auf keinen Fall den Tod.«
Lakshmana marschierte an der Spitze einer voll ausgerüsteten Armee los. Aber er war im Zweifel, ob es wohl richtig war, gegen die Kinder von Mönchen zu kämpfen. Er versuchte, die Jungen zu überreden.
»Kinder«, sagte er, »ihr seid nur Jungen. Es ist kein Verdienst, gegen euch zu kämpfen. Geht, holt diejenigen her, die euch in diesem Abenteuer unterstützen.«
Noch während Lakshmana so auf sie einredete, schoss Kusha, ohne seinem Rat die geringste Beachtung zu schenken, einen Pfeil geradewegs auf ihn ab. Von der Wucht dieses Pfeiles erzitterte die Erde vor Schreck. Der Pfeil zog über den ganzen Himmel. Sein Glanz war so stark, dass sogar die Sonne dagegen erblasste. über seine Unfähigkeit, der Tapferkeit von Kusha und Lava standzuhalten, geriet Lakshmana in Zorn und warf sich mit ungeheurer Heftigkeit den beiden entgegen. Er stellte seinen Wagen vor sie hin und griff rücksichtslos und ungeachtet der Folgen an. Doch die Brüder brachen seine Pfeile in Stücke. Sie kämpften höchst bewundernswert und erfindungsreich. Lakshmana sagte zu sich selbst: »Oh, dieses Unheil geschieht mir, weil Sita verbannt wurde. Ich werde niemals Frieden finden, bis ich diesen Körper abgelegt habe.« Gerade da legte Kusha den Brahma-Pfeil auf seinen Bogen, den Valmiki ihn zu gebrauchen gelehrt hatte. In Erwartung dieses Schusses erzitterten die drei Welten vor Angst. Kusha zielte genau auf Lakshmanas Herz und schoss den Pfeil ab. Lakshmana wurde getroffen und verlor das Bewusstsein. Boten überbrachten Rama diese Nachricht. Dann begab sich Rama zu der Stelle, wo der Kampf andauerte. Alle die tapferen Soldaten verloren ihr Leben. Zuletzt fiel sogar Bharata zu Boden, bewusstlos. Da begab sich Rama rot vor Zorn an der Spitze einer großen Armee in das Kampfgebiet. Er sah die beiden Jungen und ohne Pfeile auf sie abzuschießen, näherte er sich ihnen und fragte: »Kinder, wer sind eure Eltern? Wo leben sie? Wo ist eure Heimat? Wie heißt ihr?« In Erwiderung darauf sagte Lava: »König, unsere Mutter ist die Tochter des Herrschers Janaka. Janakas Tochter wird von dem weisen Valmiki gefördert. Den Namen unseres Vaters kennen wir nicht, und wir kennen auch nicht das Geschlecht, dem wir angehören. Unsere Namen sind Kusha und Lava. Wir wohnen im Wald«, sagten sie. Rama tat so, als habe er gerade da erst erfahren, dass sie seine eigenen Kinder waren, und er sagte zu ihnen: »Jungen, bekämpft die Armee derer, die mir nachfolgen.« Als er das sagte, holte er Angada, Jambavan, Hanuman und andere aus der Bewusstlosigkeit heraus, in die sie gefallen waren. Er weckte auch Lakshmana, Bharata und Shatrughna auf, damit sie Zeugen der künftigen Ereignisse werden konnten. Dann wandte er sich an die Soldaten: »Männer der Armee, kämpft, damit Ruf und Rang geschützt und gestärkt werden!« Als dann die Schlacht wieder losging, beobachtete Rama mit ungeheurem Vergnügen das Heldentum der Jungen mit ihren Pfeilen und Bögen und ihre überlegene Geschicklichkeit und Tapferkeit. Die Vanada-Helden fanden kein Mittel, die Knaben zu überwinden. So sagten sie zueinander, dass niemand in den 14 Welten den Sieg über sie erringen könne. Sonst konnten sie nichts sagen oder tun. Sie konnten nur schweigen. Gerade da fiel Kusha Rama an. Die Wucht des Stoßes ließ Rama bewusstlos zu Boden fallen. Kusha zog die schmucken Seile von Ramas Wagen und Pferden herunter, und gemeinsam fesselten die Brüder Hanuman damit. Sie hielten Hanuman am Ende des Seiles und nahmen ihn mit nach Hause. Sie nahmen auch andere Affen und einige Bären mit, die alle in reich verzierte Gewänder in leuchtenden Farben gekleidet waren. Auch das Opferpferd war unter den Besitztümern, mit denen sie nun glanzvoll auftraten. Mit diesem Gefolge gingen sie zu ihrer Mutter. Sie warfen sich vor ihr zu Boden und boten ihr die Beute an, die sie ihr zu Ehren erworben hatten. Janakas Tochter war erstaunt, als sie die Vanaras und die anderen sah, ebenso über die Art und Weise, wie sie geschmückt und aufgemacht waren. Da erschien der weise Valmiki, den offensichtlich die Furcht übermannt hatte. Vor Sita beschrieb er alles, was sich ereignet hatte. Er löste die Fesseln von Hanuman, Jambavan und den anderen und wehklagte: »Jungen, Was habt ihr getan? Ihr kommt hierher, nachdem ihr Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna zu Boden geschlagen habt?
Sita war bestürzt. Sie sagte,
»Wehe, liebe Kinder, durch euch ist die Dynastie befleckt worden. Zögert nicht länger. Schichtet das Holz für meinen Scheiterhaufen auf. Ich kann nicht mehr weiterleben.«
Und sie bat, sie sollten sich beeilen. Der weise Valmiki tröstete sie und machte ihr etwas Mut. Dann ging er mit Kusha und Lava zum Schlachtfeld und war fassungslos über das, was er dort sah. Er erkannte den Wagen und die Pferde Ramas, und als er Rama selbst erblickte, fiel er diesem zu Füßen. Rama erhob sich im Nu und setzte sich auf. Kusha und Lava standen auf der anderen Seite, ihm gegenüber. Valmiki wandte sich mit folgenden Worten an Rama.
»Herr, mein Leben hat seine Erfüllung gefunden. Oh, wie bin ich gesegnet!«
Dann beschrieb er, wie Lakshmana Sita im Wald allein gelassen hatte und wie Sita in seiner Einsiedelei lebte, wo Kusha und Lava geboren wurden. Er sagte,
»Herr, Kusha und Lava sind deine Söhne. Mögen die fünf Elemente meine Zeugen sein. Ich erkläre, dass Kusha und Lava deine Söhne sind.«
Als Rama diese Worte hörte, umarmte er die beiden Knaben und streichelte ihre Köpfe. Lakshmana eilte zu Sita, denn Rama wies ihn an, sie zu fragen, was sie bezüglich ihres Gelübdes zu tun beabsichtige. Sita war begierig, das Gelübde zu erfüllen, falls das Ramas Wunsch sei. So begleitete sie Lakshmana zu Rama. Als sie die Gruppe sah, sprach sie als Erklärung folgende Wahrheit aus.
»O Götter, o ihr fünf Elemente, ich bin nicht einmal in meinen Träumen jemals bei irgendjemand anderem gewesen als bei Rama. Nicht in Gedanken, nicht mit meinen Worten, nicht mit meinem Körper und nicht mit meinem Tun. O Mutter, Göttin Erde, nimm mich in dir auf.«
Sofort tat sich dort, wo sie stand, mit großem Donnern die Erde auf. Und aus dem Riss, der dabei entstand, erhob sich ein göttlicher Löwenthron, auf dem die Göttin Erde saß. Sie segnete sie und sprach,
»O Tochter des Janaka, komm in mein Haus, sei glücklich.«
In der nächsten Sekunde waren beide den Blicken entschwunden. Sitas Ruhm verbreitete sich über die drei Welten. Das wurde von Lakshmana und den anderen klar erkannt. Alle vergossen Tränen. Rama spielte die Rolle eines betrübten Menschen. Bei sich dachte er,
»Nun sollten auch wir uns zu unserer Heimstätte in den himmlischen Gefilden Vishnus nach Vaikuntha begeben.«
Bald reiste er mit seinen Brüdern und Söhnen in Richtung Hauptstadt ab. Er vollzog, wie geplant, die Abschlussriten des Yaga. Als Almosen verschenkte er die 16 vorgeschriebenen Gaben in Mengen, die jeder Beschreibung spotteten. Rama ehrte König Janaka, wie es sein Rang verlangte, und brachte seine Söhne in seine Gegenwart. Janaka war über alle Maßen erfreut, als er seine Enkel sah. Janaka reiste, erfüllt von grenzenloser Freude, nach Mithila ab. Danach rief Rama seine Söhne an seine Seite und belehrte sie über die Wege und Methoden der Regierung des Reiches. Alsdann versah er sie in aller Form mit den Reichsinsignien. Allmählich verbreitete sich unter den Einwohnern von Ayodhya die Nachricht, dass Rama daran denke, in seine eigene Heimat zurückzukehren. Sie kamen in großer Zahl zu ihm und baten ihn, ihre Wünsche anzuhören.
Ihr Wunsch war, dass auch sie von ihm in seine göttliche Heimstatt mitgenommen würden. Lakshmana stand an ihrer Spitze. Dann machte sich Rama auf zum Ufer des Flusses Sarayu. Bharata ging an seiner rechten Seite und Shatrughna an seiner linken. Hinter ihm gingen die Minister und die Menschen aus der Stadt. Als sie ins Wasser stiegen, verschmolz Bharata mit dem Herrn. So wie Shatrughna das Wasser berührte, leuchtete er im Lotus, und auch er verschmolz mit dem Herrn. Und der Herr erteilte den Segen, dass alle, die ins heilige Land Ayodhya kommen, und alle, die in den heiligen Wassern der Sarayu baden, ihn erreichen können. Rama lebte in jedem als Gott selbst, als Narayana. Deshalb gereichte seine Regierung der Erde und ihrer Geschichte zum Ruhm. Denn Wahrheit und Rechtschaffenheit sind die wahren Beschützer der Menschheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 11. und letzte Folge der Lesung aus dem Ramayana. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Radio Sai Global Harmony sendet jeden ersten und jeden dritten Sonntag im Monat jeweils um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung über EFRI-Stream einen deutschen Beitrag. Am dritten Sonntag des nächsten Monats beginnen wir mit der Sendereihe Stimme des Avatars, den Ansprachen von Bhagavan Sri Satya Sai Baba zum Dasharafest 2001. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.